herzlich willkommen zu Folge 219 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Folge der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Und auch der Tim. Hallo Tim.
Ja, Grüße aus Berlin.
Ja, sehr schön, dass wir alle mit in der Folge sind und dieses hochemotionale Wochenende für die Fortuna zusammen besprechen können. Mit diesem 1-0-Sieg beim VfL Bochum, mit allen Implikationen, die das hat, was das jetzt eben bedeutet, bin ich sehr, sehr gespannt auf eure Sichtweise da drauf. Und ja, aber es war halt eben nicht nur deswegen hochemotional, sondern auch, weil ja ein kleiner Geburtstag gefeiert wurde, nämlich der des Paulianestadions.
Oh ja, da, wo wir unsere Jugend verbracht haben und oft ein bisschen alkoholisiert ins Stadion gegangen sind, aber auch Feste gefeiert haben mit Legenden wie Frank Meyer und Axel Bellinghausen auf dem Zaun
Lumpi.
Und Humba, Humba ohne Ende. Noch die den Neubau der Nordtribüne und die Einweihung live miterlebt. Pokalschlacht gegen Rot-Weiß Essen unvergessen. Also, da verbinde ich schon sehr viel mit.
Wow. Und eben auch die schöne Zeit, als die Ultras gerade quasi sich neu gegründet hatten und so. Das hat auch sehr viel Bock gemacht, da in der Nähe zu sein und dabei zu sein. So, das war eine gute Zeit. Auf jeden Fall.
Da muss ich noch,
sollten wir nicht unterschlagen.
Ja, da muss ich noch einhaken, in der Nähe sein. Da kann ich mich noch erinnern, damals, als man dann aufgestiegen ist gegen Bayer Leverkusen 2, war ich leider auch nur in der Nähe des Paul-Janis-Stadions, weil ich keine Karte bekommen hatte. Das ist auch noch eine Erinnerung.
Ja, auf jeden Fall wirklich eine ganz, ganz feine Sache, wie viel schöne Fußballsozialisation da stattgefunden hat von einem selbst. Ich glaube, für uns alle waren das wahrscheinlich die ersten Spiele, wo man halt alleine hingegangen ist, also nur mit der Peer Group und nicht mit den Eltern. Also bei mir, obwohl, oh, das stimmt überhaupt nicht. Die letzten Rheinstadion-Spiele, also gerade auch das letzte Rheinstadion-Spiel, da waren wir auf jeden Fall auch schon alleine, aber es waren halt eben nicht mehr so wahnsinnig viele Spiele, wo wir dann, glaube ich, alleine ins Rheinstadion gegangen sind, sondern dass sich das halt eben so richtig etabliert hat, auch als mehr oder weniger fester Termin, war dann halt eben erst, als man eben an Flingerbruch gezogen ist. Und ja, ich meine, man merkt ja irgendwie auch schon in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen, dass man halt irgendwie auch schon vieles glorifiziert, so, ne? Also ich, da war halt vieles, war schon auch ziemlich scheiße. Also ich überlege, wie häufig man da halt irgendwie gegen die zweite von Borussia Mönchengladbach gespielt hat und so. Also und ich meine, ne, weiß ich, Adler Osterfeld und keine Ahnung, wer da halt sonst alles noch so gekommen ist, aber da waren schon auch viele Spiele dabei, die jetzt halt nicht ganz so legendär irgendwie gewesen sind, also sowohl im Ergebnis als auch in den Umständen wie dieser Niederrhein-Pokalsieg gegen Rot-Weiß Essen.
Legendär hingegen war ein Spiel, was ich sehr gerne erinnere, gegen Arminia Bielefeld 2, Lou, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, wo ein gewisser Herr Kockel im Tor stand.
Herr Kockel für Deutschland, auf jeden Fall. Ganz,
es war ganz so
hervorragend,
schön.
Da müsste man jetzt dabei gewesen sein, um das verstehen zu können.
Ich glaube auch.
Ja, da hat es, glaube ich, echt irgendwie innerhalb von 10 Minuten ist der Torhüter der Bielefelder zweiten Mannschaft, also so übel war es damals, ist geschafft, die Kurve, die ihn halt irgendwie erst beschimpft hat, irgendwie auf seine Seite zu ziehen, indem er sich irgendwie, glaube ich, einfach ziemlich cool verhalten hat und dadurch, dass, glaube ich, Fortuna eh irgendwie auch am Gewinn war, weil man dann irgendwie auch ja durchaus auch gewillt, dann halt irgendwie in den langweiligen Phasen halt den Torwart des Gegners ein bisschen zu feiern. Das war ganz nett. Auf jeden Fall, ja.
So, wir haben es noch gar nicht erwähnt.
Sowas passiert wirklich nicht mehr.
Ja, man war halt auch einfach so nah dran, ne? Da hat sich dann der Herr Kockel und die Kurve haben sich halt die Bälle hin und her gespielt. Also der hat auch super drauf reagiert, wie er da so ironisch gefeiert wurde. Es war schon ein Fest.
Ja, also ganz so familiär ist es natürlich nicht mehr. Auch wenn es jetzt, glaube ich, am Wochenende vielleicht ja doch relativ familiär zuging. Gefeiert hat man im Endeffekt, glaube ich, mit einem U19-Spiel gegen den FC, hat das irgendwie auch noch gewonnen, ganz wie sich das gehört. Aber ich glaube, von euch weiß letztendlich auch keiner im Stadion, ne? Deswegen können wir da jetzt irgendwie nur aus zweiter Hand berichten und hat dann, glaube ich, auch weniger Mehrwert, wenn wir das jetzt hier noch in der Breite tun würden.
Werden wir unserem Namen sehr gerecht, würde ich mal sagen. Ne? Aus dem Exil Absolut. Haben wir das beobachtet und uns unsere Gedanken gemacht. Ja, auch aber Form des Eskapismus.
Man kann schon mal auch dort, wenn gerade bei einem Heimbesuch in Düsseldorf kein Spiel der Ersten ansteht, zu Hause zu Zboten gehen. Also das habe ich mir letztes Jahr durchaus gegeben. Das macht schon auch mal Spaß.
Weil das ja meistens gleichzeitig stattfindet oder kurz versetzt, damit das nicht passiert.
Sind die wütenden Horden nicht noch die nordrhein-westfälische Polizei weiter belästigen, die ja da sein muss bei solchen Spielen. Zwingendermaßen.
Also naja. Früher war das auf jeden Fall relativ wichtig, dass die da waren, würde ich jetzt mal sagen. Also, kann ich jetzt anders nicht sagen. Also, da waren schon einige heikle Situationen, immer mal.
Ja, Stichwort das Rot-Weiß-Essen-Spiel. Also,
Rot-Weiß-Essen
zum Beispiel, ja. Da ging es auf jeden Fall gut hinterher.
Oder die Auswärtsspiele in dieser Zeit, wo man dann tatsächlich am Ende mal durchzählen musste, wer war jetzt mehr, die Polizeihundertschaften oder die Auswärtsfans von Fortuna?
Also wir wollen auch nicht weiter in die Aktualität gehen, habe ich das den Eindruck, sondern... Das Ausschweifen in Vergangenheiten zeigt die aktuelle Situation der Fortuna vielleicht auch ganz gut. Wenn man schon in die Viert- und Drittliga-Zeiten, also Drittliga stimmt ja gar nicht, Regionalliga-Zeiten heranziehen muss, um den heißen Brei zu reden.
Ja, das ist ja vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn man wenn man sich eben auch mal darauf beruft, wo man halt irgendwie herkommt, also gerade, weil es jetzt da, glaube ich, auch in den letzten Wochen ziemlich viel Unzufriedenheit gab, also selbstverständlich auch hier im Podcast darüber, wie die spielerische Entwicklung der Fortuna gekrankt hat und ob man halt irgendwie sich gefragt wurde, ob wir halt schon dieses Ziel des Aufstiegs hinter uns lassen müssen und uns anderen Zielen zuwenden müssen. Aber und
vielleicht kann man es ja so sehen, ne? Vor einigen Jahren, wir haben darüber geredet, dass man da halt im Flingerbruch gegen Gladbach 2 spielen musste, und nächstes Jahr geht's durchaus vielleicht gegen die erste Mannschaft. Ne? So oder so. Mhm.
Florian Neuhaus, like that. Und Yannick Engelhardt as well.
Ja, ich weiß nicht, ob die das so sehr liken, weil ich glaube, 4 Millionen verdient man dann mit so einem Vertrag in der zweiten Liga nicht mehr. Das wird dann ja meistens etwas weniger bei Abstieg. Und dass Florian Neuhaus ja generell, glaube ich, nicht ganz gerne in der zweiten Liga spielen wollte, das hat er ja auch schon sehr deutlich gemacht. Also ja, muss man dann letztendlich weiter beobachten. Aber ist schon richtig. Also es ist ja nicht komplett unwahrscheinlich, dass es nächstes Jahr zu dem Spiel kommt. Und ja, und ich glaube, so diese allergrößten Sorgen, dass das vielleicht irgendwie auch nicht zustande kommen könnte, weil wir uns halt selber in unsere eigene Liga in den Abstiegskampf hinein manövrieren, sind jetzt alle seit dem letzten Wochenende zumindest erstmal etwas eingefangen worden, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe das dann letztendlich wirklich so richtig gemerkt, als ich dann beim Moritz vorbeigekommen bin, wo wir halt das Spiel dann zusammengeschaut haben, dass ich das Spiel, ich weiß nicht, Moritz, ich glaube, ich kann da auch schon für dich sprechen, dass wir das schon auch mit einer ein bisschen anderen Emotionalität geguckt haben als sonst so Spiele in der Vergangenheit. Und wo ich dann, glaube ich, auch wenn ich auf mich schaue, sagen muss, ich glaube, das letzte Spiel, das ich halt so emotional vom Fernseher verfolgt habe, war halt das letzte Spiel gegen Bochum davor in der Relegation. Und also es ist lange her, dass ich mal wirklich halt während des Spiels halt aufgesprungen bin, auch mehrfach, um halt irgendwie einen Konter der Fortuna näher zu verfolgen oder wenn man halt irgendwie mal überhaupt einen Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte hatte, was ja wirklich teilweise schon sehr, sehr selten war. Ja, und es hatte halt eben nicht vornehmlich mit der Situation des Trainers zu tun. Das hat natürlich auch den ganzen Verein und natürlich auch mich sehr beschäftigt, aber halt eben vornehmlich mit der Situation, in der wir halt irgendwie als ganzer Verein gewesen sind und ich mir wirklich große Sorgen gemacht habe, dass wir halt mit einer Niederlage in Bochum da richtig in die Abstiegszone halt eben reinrutschen und dass das halt eben mit dem Kader, den wir halt für diese Saison zusammengestellt haben, halt wirklich ganz, ganz fatal sein könnte, weil die halt eben alle mit anderen Ambitionen gekommen sind, sowohl personell als halt eben auch für die gesamte Mannschaft eben, dass man da halt eigentlich aufsteigen wollte und dass ich halt wirklich nicht gesehen habe, dass man halt mit denen wirklich gut Abstiegskampf spielen kann.
Hat man das nicht gesehen am Samstag? Will ich mal ganz ketzerisch fragen. Das war doch ein Abstiegskampfspiel, oder? Was meint ihr?
Wenn wir jetzt in das Spiel gehen wollen, könnte man sagen, das ist auf jeden Fall ein Spiel mit dem Rücken zur Wand gewesen und das hat man auch gemerkt im Sinne von, man hat gedacht, gut, jetzt hat man auch wirklich, beziehungsweise noch hat man viel zu verlieren und jetzt muss man wirklich drum kämpfen. Und das fand ich schon auf jeden Fall. Ja, sah nach Abstiegskampf. Ich meine, Flo Kastenmeier hat hinterher gesagt, das war Zweitliga-Fußball und ich würde ihm da in gewisser Weise auch zustimmen. Und vielleicht kommen wir da aber hinterher nochmal, was das so insgesamt für ein Auftritt war, zu.
Ja, wir können dann definieren, was ist Zweitliga-Fußball. Das kann ja mal jetzt der Auftrag sein dieser Sendung.
Haben wir einfach auch einige benutzt, dieses Schlagwort nach dem Spiel, fand ich auch ganz interessant. Also ich würde da eigentlich auch dir zustimmen, Tim, dass das eigentlich genau die Art und Weise war, wie man halt im Abstiegskampf besteht. Ich weiß halt nicht, wie gut es halt so einer Mannschaft halt zu vermitteln ist, das jetzt halt noch bis zum Spieltag 34 durchzuziehen und hoffen wir auch mal, dass das überhaupt nicht nötig sein wird. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass es in der Mannschaft steckt, aber wir haben halt eben auch gesehen, zum Beispiel, wer dann eben für diese Art Fußball letztendlich gar nicht zum Einsatz gekommen ist und haben aber eben auch gesehen, wer zum Einsatz gekommen ist. Und das sind ja dann Leute, die ihre Sache vielleicht auch wirklich ganz gut gemacht haben.
Ich glaube einfach, die Mannschaft hat uns gehört und gelernt, dass man, wenn man Bewertungsmatrixen verändert, das auch insgesamt einem hilft. Und wenn man halt jetzt von die Rhetorik vom Zweitliga-Fußball auspackt, um das eigene Tun irgendwie zu unterfüttern, dann hilft das vielleicht auch irgendwann. Irgendwann sinkt es ein, diese Bewertung, und dann erwartet man viel weniger. Ist ja erstmal eine Behauptung.
Also wir können natürlich auch diese Diskussion jetzt führen, bevor wir über das Spiel sprechen, weil ich habe da ja schon Gedanken zu, auch zu dem, was du gerade sagst.
Gehen wir mal ins Spiel rein, oder? Ja. Also ich meine, letztlich hat der Luis uns ja gerade die Brücke gebaut zur Aufstellung, weil er gesagt hat, so von wegen, wer diesen Kampf dort angenommen hat und wer einfach nicht mit von der Partie war. Und da ist ja erstmal das, was wir erwartet haben. Beim der Überschrift Kampf hat es nicht verwundert, dass Moritz Heyer in der Startelf stand. Auch dass Lundahl reingekommen ist von Anfang an, das haben wir ja eigentlich auch erwartet. Und Emma vorne war vielleicht das Einzige, keine Ahnung, was ich nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Aber ansonsten eigentlich so, wie wir es letzte Woche besprochen haben.
Da sagst du was, ich erinnere mich nicht mehr genau, was wir letzte Woche da besprochen haben. Also auf jeden Fall weiß ich, dass wir zumindest auch in Privatgesprächen direkt nach dem Spiel schon über das gesprochen haben, was Lou gerade angesprochen hatte, dass eben wir doch große Sorge haben, dass mit diesem Kader oder Teilen des Kaders schlecht Abstiegskampf zu machen ist. Weswegen vielleicht ein paar Überlegungen dann doch auf der Hand lagen, wie zum Beispiel so ein Haier reinzubringen. Ich meine, Zimbo, dem musste nichts erzählen eigentlich, ne? Der hatte einfach eher ein bisschen Leistungsprobleme, würde ich sagen. Und dass man aber Emma auch als einen von Tunes Recken quasi ins Spiel wirft, finde ich auch sehr, sehr logisch. Tim Oberdorf sowieso, der sich ja gemeinsam mit Carsten Meyer auch in der Woche nochmal ganz deutlich hinter den Trainer gestellt hat. Und gut, dann waren noch so ein paar Leute, die sich so von selbst aufgestellt haben, würde ich sagen, wie Itten, Muslia, Azuzi, Breithaupt, ja, und vielleicht noch eine kleine Überraschung, aber irgendwie in sich doch schlüssig, dass man Sotiris eine Startelf Einsatz beschert hat, weil er ja schon auch vor allem, glaube ich, über Kampf und viele Grätschen, wie wir ja gelernt haben, kommt.
Aber für mich hat sich das eigentlich auch erst so im Nachhinein erklärt. Also ich glaube, irgendwie aufgrund der Leistungen, die er bisher gezeigt hat, hätte ich ihn nicht unbedingt eingesetzt und dachte eigentlich, dass auf jeden Fall auf seiner Position Moritz Heyer reinkommt und dass man halt eben auch, wie man es dann ja letztendlich auch in großen Teilen gemacht hat, sich halt irgendwie wieder sehr weit zurückzieht und die Räume eng macht und einfach verteidigt und dass da halt ein Moritz Heyer jemand ist, den man da einfach super, super reinwerfen kann. Das wird das halt, haben wir in der letzten Rückrunde ja schon gesehen. Letztendlich wurde der dann aber eben auf der Linksverteidigerposition gebraucht, wenn man ja irgendwie auch Sima Suso dann halt für so ein Spiel halt wieder rausgenommen hat. Und ja, ansonsten finde ich auch, dass man euch da absolut zustimmen kann, ne? Dass man irgendwie dann mit Emma noch irgendwie einen defensiven für den offensiven Flügel bringt. Also jemand mit Defensivstärke ist total logisch. Fand es sehr gut, dass man wieder von diesen Zwei-Stürmer-Systemen abgekommen ist und fand dann auch, dass mit Cela und mit Rasmussen genau die beiden, die mir am allerwenigsten gut gegen Darmstadt gefallen haben, dann irgendwie erstmal auf der Bank gesessen haben, war die absolut goldrichtige Entscheidung, um diesen Zweitliga-Fußball eben anzunehmen und eben möglichst sicherzustellen, dass die Mannschaft halt irgendwie von der ersten Sekunde an wirklich weiß, was es bedeutet.
Ja, und von der ersten Minute an hieß nach einer 10-minütigen Verspätung wegen ordentlich brennenden Elementen in der Fortuna-Kurve ging es dann auch los und man hat ja einfach auch den perfekten Start hingelegt. Also im Prinzip die erste gefährliche Situation führt zum 1:0. Und das ist ein Freistoß von Muslia, eine starke Kopfballablage von Itten und dann Oberdorf, der da cool bleibt und den Ball reinknallt. Aber wie sicher wart ihr euch eigentlich? Also habt ihr euch schon gefreut oder habt ihr eigentlich gedacht, ach, ist doch wahrscheinlich abseits?
Wir haben uns überhaupt
gar nicht gefreut. Keinerlei Freude.
Also nee. Bei mir nämlich schon, weil also tatsächlich ich irgendwie in dem Moment mich hab mitreißen lassen und danach dann erst über den VAR nachgedacht habe, dann war das natürlich wieder gebremst. Aber zum Glück, es war ja wirklich Zentimeter, ne? Also zum Glück zählte das Tor. Und irgendwie hat mir das dann doch auch Zuversicht gegeben, weil eine frühe Führung hatte man diese Saison ja, glaube ich, auch noch nicht.
Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, noch gerade ganz kurz auflösen, ob diese Kopfballverlängerung von Itten so gewollt war oder nicht, weil Moritz und ich haben da ewig drüber diskutiert, haben dann da, glaube ich, auch in der Halbzeit nochmal drüber diskutiert und nach dem Spiel.
Sicher.
Und sind uns da irgendwie nicht ganz einig geworden.
Ja, ich glaube schon.
Ich finde auch, das sieht ja sehr gekonnt aus. Also
ich war am Anfang, glaube ich, nicht gewollt. Der Meinung, aber je häufiger ich das gesehen habe, desto mehr konnte ich dann irgendwann auch Moritz betrachtungsweise mitgehen, dass das vielleicht wirklich so gedacht war. Also wenn, dann war das natürlich absolut hervorragend, sowohl technisch als auch vom Timing her.
Ja. Ja, was sollte denn in der Situation sonst anders von ihm kommen? Aufs Tor kann er ja nicht.
Nee.
Ja. Wie der Ball kommt, wo er sich befindet, wie er zum Tor steht.
Für mich sah es ein bisschen so aus, als ob er den Ball halt über den Scheitel rutschen lassen möchte.
Ja, kann ja sein.
Glaube ich nicht.
Und dann genau da den eigentlichen Sturmtank zu bedienen. Weil ich, das muss ich schon sagen, klar, abseits Millimeterentscheidung, fragwürdig ohne Ende, okay, aber wie der den da reinwämst und auch wie das,
ist schon
das ist halt die Scheiße mit dem VR, dass man sich nicht freut, weil eigentlich, wenn du so einer Situation wie die Fortuna bist, willst du, dass auch das Tornetz bei dem Tor so nach hinten geht. Das ist ja nicht einfach, der Ball rutscht da rein, sondern das Ding knüppelt in dieses Tornetz rein. Und man meint es halt quasi auch, ne, zu hören, wie sich das anhört. Aber ja, VAR macht Emotionen kaputt.
Ja, und apropos Emotionen, also ich meine, es hätte dadurch dann noch mehr, also man, ich meine, auch für die Spieler auf dem Platz war klar, es kommt erst nochmal der VAR, aber es war ja schon so ein Brustlöser, und das dann ausgerechnet Tim Oberdorf macht, wenn das, glaube ich, nicht so ein Tanz auf der Abseitslinie gewesen wäre, dann hätte man sich ja zu den kitschigen Geschichten nur noch vorstellen können, wie Tim Oberdorf über den halben Platz bis Daniel Thune sprintet, weil das ausgerechnet Tim Oberdorf das Tor macht, ist ja schon irgendwie auch ja eine Story für sich.
Ja, wobei das dann in der vierten Minute auch irgendwie ein bisschen früh wäre. Also ja, ich glaube, das kann man da nicht bringen.
Das kann man nicht bringen,
ja. Das stimmt. Aber ich meine, wenn wir jetzt wieder von hinten das Spiel betrachten, dann war es ja schon ein relatives ausgerechnet Spiel mit eben Oberdorf und Kastenmeier, ja, die da ihren Trainer den Arsch retten. Ja.
Ja, man muss ja auch wirklich sagen, dass die in der Folge dann auch erstmal Bochum ein bisschen mehr vom Spiel hat, also das keinesfalls Rückenwind sorgt. Da ist so ein Abschluss von Bero.
Meinst du in den folgenden nächsten 10 Minuten oder in den nächsten 86 Minuten, wenn du sagst in Folge?
Naja, es kommt schon noch so diese kleine Zwischenphase. Ich meine jetzt erstmal die 10 Minuten und dann kommt ja die Phase, wo man das Spiel womöglich auch mit ein bisschen Glück in Form von der Doppelchance von Cedric Eden auch auf 2-0 stellen kann und dann halt, glaube ich, Bochum auch demoralisiert relativ früh. Aber vorher muss Lundahl zeigen, dass er zu Recht, also für die Defensivaufgaben, in die Mannschaft reingekommen ist. Der klärt in der 11. Minute da sehr stark vor, ich glaube, Wittek ist das, der da sonst eine richtig gute Chance gehabt hätte. Und in der Folge zeigt sich ja, dass Lundahl nicht nur für die Defensive ein goldener Griff war, sondern ja, der spielt ja auf seiner Seite wirklich vielleicht eine der besten Halbzeiten. Ich spreche mal bewusst nur von der ersten Halbzeit, die ich von ihm wahrscheinlich im Fortuna-Trikot gesehen habe.
Der Lou war ja die ganze Zeit schon ganz heiß, den Lundahl mal zu sehen, seitdem er wieder gut ist. Er wird ja quasi, ist ja jetzt seit einer Weile, wird da ja viel drüber gesprochen, wie gut er eigentlich gerade ist diese Saison. Wir haben nur leider nicht viel davon gesehen, weil wir die Spiele nicht gesehen haben, die betreffenden. Aber ja, er hat ja bestätigt, auch jetzt also nach seiner...
Oder was meinst du?
Nö, wir haben die Spiele nicht gesehen,
genau die Spiele, ja, wo Lundahl gespielt hat, irgendwie das Pokalspiel Karlsruhe und Paderborn, glaube ich, ne?
Ja,
Paderborn. Das sind auf jeden Fall die Spiele, wo ich es nicht gesehen habe. Genau, deswegen war ich halt wirklich sehr, sehr gespannt darauf, ihn jetzt wirklich mal in Action zu sehen und war zumindest in der ersten Halbzeit wirklich auch sehr, sehr angetan. Beziehungsweise völlig von den Socken situationsweise, ja.
Ja, ich würde sagen, was dann diese Zeit prägt, der Tim hat das ganz gut schon zusammengefasst, es gibt dann durchaus auch offensiv ein paar gute Szenen der Fortuna, was die Zeit aber vor allem prägt, und das ist was in den letzten Spielen ja einfach nie so war, ist, dass Fortuna wirklich auch sehr stark die zweiten Bälle und ins Gegenpressing geht, sobald der Ball verloren ist und man nah am Mann ist und man wirklich, naja, die Energie, die Daniel Thune ja seit Ewigkeiten immer wieder sieht und fordert und ja auch auf den Platz bringen kann, dass die tatsächlich plötzlich da ist, dass du das Gefühl hast, okay, da geht's jetzt gerade um was. Und besonders festmachen würde ich das jetzt unter anderem an Cedric Itten und Florent Muslia, die über die Maßen krass in Zweikämpfe gegangen sind. Also Itten natürlich besonders stark, aber Muslia unfassbar viel nach hinten mitgearbeitet hat. Du hast einfach gesehen, es ist wirklich, sind alle mit nach hinten gegangen, es haben alle verteidigt und sind immer aggressiv draufgegangen und haben sich haben durchgeschoben, wenn jemand raus musste aus einer Verteidigerkette, ist jemand anders nachgerückt. So, das hat einfach echt ganz gut funktioniert und das ist was, was ja total gefehlt hat in den letzten Spielen. Und ich glaube, es passiert ja dann nicht unheimlich viel, würde ich sagen. Weder auf Bochumer Seite noch auf Düsseldorfer Seite sind jetzt noch riesige Chancen. Aber man sieht, dass Bochum genauso fightet wie die Fortuna. Bochum ist auch leicht besser, würde ich sagen. Aber das macht diese erste Hälfte ja irgendwie zu einem Erlebnis, wo man, ja, wie Lou eingangs berichtete, dann auch mal vor dem Fernseher steht und so, weil man doch irgendwie diese Spannung greifen kann und eben auch diese Energie, die da auf dem Platz herrscht.
Ja, ich war wirklich auch sehr, sehr glücklich zu sehen, dass die Mannschaft halt einfach wieder ihr normales Energielevel abrufen konnte, dass da wirklich irgendwie jeder für jeden gefightet hat und dass man eben auch sehen konnte und dass jetzt da wirklich seit längerer Zeit mal wieder, dass es wirklich auch einen Plan A und einen Plan G gibt, wie man halt irgendwie Tore schießen will. Ne? Also ich meine, natürlich haben uns da jetzt in dieser ersten Hälfte haben uns halt wieder Standards von Muslia irgendwie rausgerissen und dazu geführt, dass wir halt überhaupt Tore erzielen konnten. So, was viel anderes hat ja diese Saison noch nicht so Erfolg gehabt, aber man hatte halt eben auch diese hohen Ballgewinne, so dass man halt umschalten konnte, worauf es dann mal gefährlich geworden ist. Und man hat ja eben ziemlich schnell festgestellt, dass man lange Bälle auf Itten spielen kann und dass der die viel, viel besser festmacht, als er das eben zuletzt gemacht hat. So dass das halt eigentlich immer der Plan A war, wenn man halt irgendwie mal an den Ball gekommen ist, dass man erstmal den langen Ball auf Itten rausschlägt, der den sichert und man dann nachrücken kann.
Und gerade in Person von Lundahl auch das Flügelspiel, was ja eigentlich so Tune-Style schon, wenn es überhaupt einen gibt, ist, dass man viel über die Flügel kommt. Das hat gerade durch Lundahl, der schöne Flanken geschlagen hat, schon ganz gut geklappt, fand ich. Außer man ist jetzt auch bei den Flanken mittlerweile wieder aufs Stockerl der zweiten Liga geklettert, hat die drittmeisten Flanken aus dem Spiel und das ist ja schon irgendwie so dieses Fortuna Spiel, was man kennt, aber leider so wie in der 30. Minute, wo Lundahl auch eine super Flanke schlägt, kommt dann halt manchmal der Mitspieler nicht mehr an den Ball. So, also wenn da Emma irgendwie 10 Schuhgrößen mehr oder 2 Schritte schneller hat, dann kann das da auch richtig gefährlich werden.
Ja, und ich würde Haier da jetzt auch noch ein bisschen, also auch was das die Offensivbemühungen angeht, auch mit einbeziehen. Auch das hat man durchaus versucht, ihn da links mit einzubinden. Und Haier hat ja auch in der ersten Halbzeit da ziemlich geackert, war auch sehr aggressiv in den Zweikämpfen und so und hat aber auch durchaus mal versucht, vor allem am Anfang dann auch mal die eine oder andere Flanke zu spielen. Ja, nicht so erfolgreich, aber auch da hat man es, glaube ich, ja, auch das als Mittel benutzt, über Haier oder eben Lundahl.
Ja, und auch einfach gut, dass halt, dass man sehen konnte, dass halt Muslia Haier zumindest so sehr vertraut, dass er ihm halt mal über 2 Meter einen Kurzpass zuspielt, auch teilweise in so einen halben Druck rein. Und das hat er ja mit Suso gar nicht gemacht, Muslia, egal wie frei Suso stand. Von daher, das war halt schon auch gut, auch wenn natürlich dann Haier dann im Normalfall da irgendwie jetzt auch nichts anschiebt, aber er verliert dann halt den Ball nicht, sondern kann ihn dann halt irgendwie in den eigenen Reihen halten. Das hat schon mal sehr geholfen und ich würde den auch gerne wirklich nochmal besonders loben, gerade auch für das Feuer, was er halt irgendwie reingebracht hat. Also der hatte, glaube ich, vor der 10. Minute halt irgendwie schon 2 Fouls, wovon das zweite halt wirklich eigentlich eine richtig ordentliche gelbe Karte war. Und die hat der Schiedsrichter dann nochmal stecken lassen. Und er kommt dann letztendlich auch ohne gelbe Karte halt durch dieses Spiel, Moritz Heyer. Aber hat da wirklich halt den Ton gesetzt direkt in den allerersten Minuten. Und das war wirklich wichtig.
Ja, aber also mit Sicherheit hat das was mit dem Partner auf der Seite zu tun, den da Muslia hatte, dass da ein größeres Vertrauen ist. Aber ich glaube, dass dieses größere Vertrauen auch daher rührt, dass halt natürlich man spürt, das, was wir gesehen haben, dass die Mannschaft halt fightet. Und selbst wenn nicht alles gut läuft, man weiß durch den größeren Energielevel, den man da hat, man kann auch mal Fehler wieder ausbügeln so, und dann hat man vielleicht auch das Vertrauen, solche Bälle mal zu spielen. Allerdings sollte das Vertrauen auch nicht zu groß sein. Also bei Daland ist mir zum Beispiel, habe ich mir einmal aufgeschrieben, hat er aus dem eigenen Strafraum heraus mal so einen völlig risikoreichen Pass auf Breithaupt gespielt, statt den dann irgendwie wegzudreschen in so einer Situation. Also so auch wenn mehr Sicherheit dann da war, das darf dann nicht daran münden, dass man irgendwie am Ende leichtsinnig wird. Und zum Glück ist das gut gegangen. Das war eine kritische Situation, fand ich.
Was ich ja interessant finde, ist, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, sondern ich nutze die Gelegenheit, hier zu sein und mir quasi Zeit zu sparen. Dann muss ich den Podcast nicht nachhören, sondern kann ihn quasi schon live mitgeschnitten haben, dann habe ich irgendwie mehr Podcast-Zeit für andere Dinge unter der Woche. Ich bin überrascht, wie positiv das ist in der Besprechung dieser ersten Halbzeit, weil ich habe das ja nur im Nachgang gesehen, habe mir dann so ein bisschen die Statistiken angeguckt und auch einige Fortuna-Statistiken angeguckt. Da habe ich jetzt insgesamt eine negativere Besprechung erwartet, aber es scheint ja, dass zumindest für diese erste Halbzeit, was ihr hier besprochen habt, bisher dass das okay war.
Ja, also ja. Man stand halt mit dem Rücken zur Wand und man hat halt das Spiel so gespielt, wie man vielleicht momentan auch spielen muss. Also man hat jetzt nichts probiert, was in dieser Mannschaft bisher noch nicht steckt, sondern hat halt gekämpft. Und ich glaube, allein das hat uns schon imponiert.
Ja, und das es ist schon auch so, dass es halt je länger das Spiel geht, umso mehr geht's irgendwie dahin, ne? Also ich
glaube, genau, die zweite Halbzeit haben wir noch nicht besprochen.
Genau, also mit dieser Doppelchance von Cedric Itten, die ja wirklich also einfach im Grunde sind es ja 200-prozentige Chancen in der 17. Minute. Es ist, glaube ich, das letzte Mal, dass man wirklich aufs Tor schießt. Und man hat dann zwar irgendwie noch so 2-3 gute Umschaltsituationen irgendwie auch danach dann bis zur Halbzeit. Also vieles an dieser Halbzeit hat mich auch so ein bisschen an die erste Halbzeit vom Bielefeld-Spiel erinnert, am ersten Spieltag. Aber Bochum ist dann schon überlegen und ich habe jetzt auch so als allerletzten die letzten beiden Sachen, die ich mir notiert habe für die zweite Hälfte, war dann Bochum erzeugt jetzt immer mehr Druck und wird immer stärker und der letzte Satz ist dann, man muss endlich mal Ruhe reinkriegen, weil alle Bälle gehen zu schnell verloren und das ist dann eigentlich genau das, wie es halt in der zweiten Halbzeit weiterlaufen wird, nur halt eben noch viel, viel extremer. Also das deutet sich eigentlich so in den letzten 10 Minuten vor der Halbzeit schon an, was einen dann letztendlich im Rest des Spiels halt erwartet und was dann letztendlich, glaube ich, auch das sein wird, was halt auch aus der Sicht von beiden Teams den Eindruck, mit dem man eben aus diesem Spiel gehen wird, vor allen Dingen färben wird.
Ja, definitiv. Die zweite Halbzeit war ja im Prinzip ein Spiel auf ein Tor, so dass am Ende man, wie wir eben angedeutet haben, durch das goldene Tor, was er schießt, Tim Oberdorf an diesem Tag hervorhebt und am Ende leider wieder Florian Kastenmeier, der in der zweiten Halbzeit durch einige, auch schon in der ersten Halbzeit muss er gegen Ende, nämlich genau das, was Lou sagt, dass sich die zweite Halbzeit am Ende der ersten schon ankündigt, ein paar Mal zeigen, dass er vielleicht der beste oder wahrscheinlich muss man das vielleicht streichen, also der beste Torhüter momentan der zweiten Liga ist und in der zweiten Halbzeit holt er ja auch noch sehr viele Dinger raus und in der zweiten Halbzeit gibt's auch insgesamt 16-1 Torschüsse, auch wenn die nicht alle immer gefährlich waren für den VfL Bochum. Und das dieser eine Abschluss, den man hat von Fortuna, der findet dann auch erst in der 76. Minute statt. Also da sieht man, dass am Ende man von Glück sagen kann, dass Bochum irgendwie auch verunsichert ist und sehr viel liegen lässt.
Ja, und man geht halt, also um das nochmal bildlich herzumachen, man geht halt mit 6 eigenen zu 7 Schüssen von Bochum in dieser Halbzeit. Man hat deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen. Klar, man hat weniger Ballbesitz. Aber man hat so ein, genau, man, also man, ich bin da relativ positiv aus dieser Halbzeit raus mit diesem Gefühl, gut, dass jetzt Halbzeit ist, kann man nochmal durchschnaufen und vielleicht nochmal anpassen. Und dann kommt halt diese zweite Halbzeit, die ja wirklich zumindest für die ersten 18 Minuten eine komplette Katastrophe ist. Dann kommt man irgendwie ein bisschen besser wieder ins Spiel. Das heißt, man kommt ein bisschen näher an den Gegner. Und was ich jetzt mal positiv herausheben würde, ist eben, dass man doch sehr kompakt steht, sehr kompakt verschiebt, so dass Bochum eben um diesen Abwehrriegel der Fortuna aus 8, 9 Männern, manchmal auch 11, da auch viel einfach rumspielt und die Abschlüsse alle nicht aus extrem gefährlichen Positionen sind, nicht alle. Aber das schafft man halt, dass man eben sich komplett hinten rein verzieht und doch relativ, ja, gut verschiebt, und so, das funktioniert einigermaßen gut.
Ja, also ich finde auch dieses leidenschaftliche Verteidigen, das klappt auf jeden Fall richtig, richtig super. Aber mit dem Ball geht da ja wirklich absolut gar nichts, ne? Und das sieht man ja wirklich daran, dass man den allerersten Ballkontakt überhaupt in der zweiten Hälfte hat man in der 76. Minute nach einer Ecke. Ne? Also das sagt ja schon mal viel aus, und man findet ja wirklich gar kein Rezept, um irgendwie noch nach vorne zu spielen, um vielleicht auch mal Entlastung dadurch zu haben, indem dass du mal den Ball in der eigenen Hälfte laufen lassen kannst. Bochum geht einfach komplett vorne drauf und spielt halt halt eine Manndeckung, also ein Pressing mit einer Manndeckung. Und du siehst halt einfach, Fortuna hat gar keine Idee, was sie da machen sollen. Wenn sie da mal den Ball haben, dann geht der Ball wie raus zu Daland, der im Normalfall auch überhaupt nicht wusste, was er mit dem Ball anfangen soll, spielt ihn dann zurück zu Kastenmeier, und der knüllt ihn dann irgendwie mit Gegnerdruck halt irgendwie Richtung Mittellinie, wo halt dann meistens, wo dann Itten vielleicht irgendwie noch gegen 2, 3 Leute in den Zweikampf kommt, aber manchmal geht der Ball auch gar nicht in seine Richtung und dann ist er wieder weg. Also Moritz und ich haben da beim Zuschauen auch ein bisschen gewitzelt, dass das so gemein ist, dass halt immer, wenn Bochum gerade wieder eine Chance hatte, kurz eine Zeitlupe eingeblendet wird, weil man so halt immer den kurzen Moment verpasst, wo Fortuna halt kurz am Ball ist, weil sie halt Abstoß oder Einwurf oder sowas haben, sodass man einfach nur Bochum im Ballbesitz wahrgenommen hat. Also dass es da wirklich mal mehr als 2, 3 oder vielleicht mal 4 Ballaktionen von Fortuna-Spielern irgendwie hintereinander gab, das war echt eine absolute Rarität. Es kommt einfach nicht vor. Du bist wirklich nur hinten drin und musst dich irgendwie diesen ganzen Angriffen halt erwehren. Und machst das halt eben sehr, sehr gut. Und wenn doch irgendwie mal was durchrutscht, dann hast du halt eben noch Kastenmeier hinten drin.
Ich frage mich, du hast von leidenschaftlichem Verteidigen gesprochen. War das, das war auch zu sehen, und so insgesamt die Einstellung zum Spiel war halt top. Aber irgendwie war es auch, hatte es auch schon wieder Phasen von aushalten. So, das müssen wir jetzt aushalten. Und keine Ahnung. Man wartet dann auch, also Daniel Thun wartet auch ziemlich lang. Also man hat ja da Bochum immer um den Strafraum spielen sehen, so dass ich halt sage, irgendwie, vielleicht fährt man einen Konter und dann ist der Deckel irgendwie auf dem Spiel drauf. Und dafür wartet mir auch Daniel Thun ein bisschen zu lang, um irgendwie Hetwa zu bringen. Das ist ja irgendwie dann die logische Konsequenz, um mal vielleicht einen Konter zu fahren. Zimbo kommt in der 72. Minute dann auch für Lundahl. Aber so richtig zu einem Konter, was ja eigentlich bei dieser Spielsituation, dass Bochum immer um den Abwehrriegel von Fortuna drumherum gespielt hat, kommt man halt nicht. Also eigentlich erst in der 90. Minute habe ich mir aufgeschrieben, dass da einmal Hetwa und Itten in eine Kontersituation kommen und die verdaddeln. Aber das ist, finde ich, auch ein Problem. Also Bochum musste ja mehr und mehr aufrücken und man hätte da vielleicht einmal einen guten Konter spielen können und zumindest mal zum Abschluss kommen können. Und deshalb, also ich bin angetan von der Energie, vom energetischen Level und von der Kampfleistung, und man hat ja dadurch auch in Verbund mit Florian Kastenmeier die Null gehalten. Aber wenn man jetzt über die gesamten 90 Minuten sich das betrachtet, war das Spiel nach vorne schon wieder mal sehr dürftig. So, und deshalb hat man auch am Ende ein Tor geschossen und war damit gut bedient, dass man ein Tor geschossen hat. Und deshalb steht man auch weiterhin bei 6 Saisontoren. Und da gibt's halt nur den nächsten Gegner aus Nürnberg, der bisher weniger häufig ins Netz getroffen hat, und den vergangenen Gegner aus Bochum, der halt auch nur 6-mal getroffen hat.
Ja, mit den Wechseln bin ich, glaube ich, nicht so ganz einverstanden, weil wir haben, also auch da hatten wir natürlich den Vorteil, uns live dazu auszutauschen, und waren eigentlich beide jeweils der Meinung, bitte jetzt nicht wechseln, weil es überhaupt nicht in die Situation kam, dass wir dachten, ja, jetzt brauchen wir den Hetwa mit seinem Tempo oder so, sondern man hatte eigentlich eher die Sorge, okay, kann der dann, wenn jetzt Hetwa für Emma kommt, kann er genauso defensiv da dicht halten, weil es war ja wirklich Bochum am Anrennen und sonst wie, es gab überhaupt nicht die Situation, irgendwen schnell zu schicken, das ist ja gar nicht passiert. Deswegen, und bin ich auch immer noch der Meinung, ich fand die Wechselpolitik in dem Sinne sehr nachvollziehbar, weil man hier nach vorne gar keine Akzente gesetzt hat und weil man es auch nicht versucht hat und weil ein schneller Spieler natürlich auch nur was bringt, wenn du den auch irgendwie ins Spiel bekommst. Und wenn du dann jemanden wie Emma rausnimmst, der, naja, auch mal Tempo haben kann, aber der durchaus natürlich auch defensiv geschult ist, dann kann ich die Überlegung verstehen, dass man das nicht macht. Und du hast es ja auch schon angesprochen, Hetwa ist dann trotzdem die einzige Idee, die man irgendwie hat, von dem, was man auf der Bank hat, weil der eben Tempo mit reinbringt. Ansonsten, ja, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich gerne jetzt jemand anderen auf dem Spielfeld sehen wollen würde, oder ja, genau, ich wollte keinen von der Bank da jetzt in dieses Spiel geworfen haben.
Ja, genau, also wir hatten irgendwie echt diesen Moment, wo wir wahrscheinlich genau zum selben Zeitpunkt wie du, Tim, wo wir gesagt haben, boah, man muss jetzt irgendwie mal mit einem Wechsel hier eingreifen und irgendwas ändern, und sind dann irgendwie so die Bank durchgegangen und dachten so, ja, wen von den Spielern bringt man jetzt mit welchem Plan für wen?
Genau, das
und
wofür, ne?
Dann, genau, ne?
Also, wofür bringt man die?
Das ist ja die Frage. Was ist die Idee? Ja. Und ja, dann hatten wir einfach mehr Sorge, dass man halt irgendwie dann defensiv mehr kaputt macht, als dass es einem halt irgendwie insgesamt was bringt, so für die Spielstatik. Und ja, ich meine, letztendlich wird dann ja auch genau das gemacht, ne? Dass dann irgendwie Hetwa auch kommt und Zimmermann den kaputten Lundahl ersetzt, aber ja. Ansonsten muss dann einfach diese Mannschaft ja mehr oder weniger bis zum Ende durchhalten. Man bringt dann irgendwann noch Jordi De Weijs, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen, und schafft es dann letztendlich ja eben auch, das halt irgendwie bis zum Ende zu verteidigen. Aber ich habe mich natürlich, und ich glaube, das gilt wahrscheinlich für euch genauso, natürlich auch mehrfach bei dem Gedanken dann gerade in den letzten Minuten, letzten Sekunden erwischt, so, wie bewertet man jetzt irgendwie dieses Spiel, wenn da jetzt am Ende halt irgendwie noch ein Kopfball nach einer Ecke reinfällt oder ein abgefälschter Weitschuss oder was auch immer? Weil dann würden wir wahrscheinlich heute hier wirklich ein ganz, ganz anderes Gespräch führen.
Ja, das passiert
definitiv
nicht.
Ja. Das passiert nicht und man gewinnt. So, es ist,
ja.
Wir können ja erstmal mit dem genau. Ende aufhören, was ja dann doch auch bemerkenswerte Szenen nach sich bringt, wie das ganze Trainerteam und auch Sascha Rösler und auch und unser Doc, fällt mir gerade der Name nicht ein, alle geschlossen Lecker. Auf Tune einstürmen und ihn da herzen und er sich da schon die Käppi so tief ins Gesicht zieht, dass man ihn, damit man ihn, glaube ich, nicht seine Tränen ansieht. So, da ist ja ganz schön was los dann in dem Moment.
Boah, ich habe auch wirklich nochmal gemerkt, wie sehr ich Sascha Rösler einfach liebe. Also, dass der halt derjenige ist, der da mit am meisten aus oder mit Abstand am meisten ausflippt, fand ich absolut großartig. Und ja, und ich glaube auch insgesamt waren das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein Fortuna-Fan irgendwie kalt gelassen hat, da diese letzten Bilder und das dann halt eben auch in Zusammenhang mit den Interviews, die es halt irgendwie nach dem Spiel gab, die halt eben wirklich auch sehr, sehr emotional waren. Ne? Also Florian Kastenmeier, der auch mit der Stimme gekämpft hat und da glaube ich auch irgendwie ein, zwei Tränchen schon vergossen hat im Sky-Interview und Daniel Thun, der dann halt auch sichtlich angefasst war und dem man das auch sehr, sehr deutlich angesehen hat. Und das hat mich schon sehr gefreut einfach, weil ja, ich habe dann schon irgendwie auch nochmal sehr deutlich bei mir gemerkt, es gilt, glaube ich, schon auch immer noch, dass ich irgendwie nicht glaube, dass Thun diese Mannschaft halt irgendwie wirklich nochmal weiterentwickeln kann. Aber dass ich mir das natürlich trotzdem unglaublich wünsche und dass ich mich unfassbar gefreut habe, dass er da halt irgendwie dem Schicksal nochmal von der Schippe gesprungen ist erstmal und dass ja und dass man halt Gott sei Dank es uns allen und vor allen Dingen ihm halt eben auch erspart, dass man halt eben dieses Arbeitsverhältnis irgendwie nach einem Spiel gegen den VfL Bochum enden lassen muss.
Ja. Also ja. Ich muss sagen, ich war froh über den Sieg. Ich glaube, ich war nicht ganz so emotional wie die Menschen im Stadion, die vor dem Mikrofon waren und ihr. Es mag daran liegen, dass ich am Wochenende auch krank war. Vielleicht hat das ein bisschen gestoppt, die Emotionalität. Aber ich war natürlich erleichtert. Erleichtert beschreibt es ganz gut. Erleichtert, dass man jetzt heute nicht über einen neuen Trainer reden muss. Aber trotzdem müssen wir ja natürlich darüber reden, was jetzt die nächsten Schritte sein müssen in der Entwicklung dieser Mannschaft. Also, weil es war ein Zweitligaspiel. Was heißt das? Man hat halt durch Kampf 3 Punkte geholt, aber viel mehr als Kampf und einen schönen flankenden Lundal kann ich jetzt aus diesem Spiel auch nicht mitnehmen.
Ja, aber ich finde gerade, dass es die Basics eben wieder gibt, das ist ja schon relativ viel. Also ich stand, glaube ich, wirklich noch sehr, sehr unter dem Eindruck von diesen 10 Minuten des Terrors gegen Darmstadt, wo man sich ja wirklich völlig leidenschaftslos hat vorführen und abschlachten lassen. Und gerade weil das ja irgendwie auch nicht das erste Mal vorgekommen ist in dieser Saison, war ich jetzt einfach froh, dass die Mannschaft einfach mal 90 Minuten lang halt irgendwie da ihr Energielevel halt gehalten hat und sich halt mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, da eben diesen Ausgleich zu kassieren. Und das fand ich jetzt erstmal sehr, sehr positiv, gerade weil, ja, ich glaube, wir sehen ja alle nicht, dass es jetzt da in nächster Zukunft irgendwie großartig nach oben in der Tabelle gehen wird. Und das sind dann erstmal wichtige Qualitäten, die man braucht, die einen davor bewahren, da irgendwie auch vielleicht eventuell sogar unten runter mit reinzurutschen. Also jetzt beginnt irgendwie wieder diese richtige Herbstsaison. Jetzt kommen irgendwann, es werden wieder weitere Muskelfaserrisse dazukommen. Julian Hetwer hat sich jetzt mittlerweile verletzt und wird mal wieder ausfallen. Das wird jetzt alles nicht einfacher. Und wenn es halt eben nicht möglich ist, diese Mannschaft noch großartig spielerisch weiterzuentwickeln, dann brauchst du halt eben diese Qualitäten und das fand ich halt wirklich einfach sehr, sehr positiv zu sehen. Und es hat mir halt wirklich auch einfach ein bisschen Hoffnung gegeben, dass es halt vielleicht keine ganz schwarze Saison halt eben werden muss. Und dann bin ich jetzt erstmal zufrieden damit gewesen halt eben für diesen Samstagabend. Also was ich jetzt davon halte, was jetzt am Freitag gegen Nürnberg passieren wird und in diesen ganzen Heimspielen, die uns jetzt leider Gottes bevorstehen, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, aber dass sie halt unsere Hoffnungen bezüglich Aufstiegsambitionen halt irgendwie korrigieren müssen, ist, glaube ich, relativ klar. Und das hat jetzt ja auch, glaube ich, gestern oder vorgestern Florian Kastenmeier ja auch nochmal gesagt, ne, dass er absolut nicht hören will, dass jetzt Leute irgendwie nochmal drüber reden, dass man jetzt vielleicht in der Saison irgendwie die Top 3 oder auch nur die Top 5 angreifen könnte, dass es halt völlig verfehlt ist und dass man sich jetzt irgendwie erstmal um ganz andere Dinge kümmern muss. Und da würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Ja, das ist doch, also ich würde dieses Framing vom Zweitliga-Fußball nicht mitnehmen, weil das irgendwie, das ist eine Umschreibung für, man hat keinen Plan, man versucht es mit Kampf zu schaffen und irgendwie das tut so, als ob das halt der Stand der Dinge in der zweiten Liga wäre, aber es ist es nicht. Ja. Und das, was die Fortuna da abliefert, ist vielleicht für Bochum der Stand der Dinge und für die Fortuna und vielleicht auch für den nächsten Gegner Nürnberg. Aber ansonsten weiß ich das nicht, ob das sich so auf die zweite Liga übertragen ließe. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass die Fortuna sehr, sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat im Sommer, um halt oben anzugreifen. Und dann kann man halt sagen, okay, vielleicht klappt es eben nicht mit dem Kader. Das ist vielleicht das, was man dann halt sagen muss. Liegt es am Kader oder nur am Trainer? Und wenn Tim sagt, wie eben, ja, er ist halt froh, dass wir nicht über einen neuen Trainer reden müssen, dann muss man halt auch sagen, ja, aber das wäre halt ein Hebel, ne? Den Kader kannst du jetzt nicht mehr austauschen. Was erwartest du dir eigentlich noch von dieser Saison? Und macht es da nicht eigentlich Sinn, wenn man sich den Trainer mal gut angeguckt hat, vielleicht schon den einen oder anderen im Blick hat und sich überlegt, das könnte klappen, das auszuprobieren? Weil glaubt man wirklich, dass man jetzt noch 2-3 Jahre mit Daniel Thune zusammen macht? Oder dass man sagt, okay, wir versuchen irgendwie auf Platz 9 auszukommen und die Saison irgendwie so stabil zu halten, dass wir nicht mehr unten reinrutschen und dann gucken wir mal, ja, dann kann man es auch direkt gleich machen. Dann kann man auch jetzt direkt sagen, wir brauchen einen neuen Trainer, weil wir haben im Sommer so viel Geld ausgegeben und wir müssen jetzt halt doch versuchen, oben dran zu bleiben. Und jeder Platz, der halt nach oben Richtung Platz 3 geht oder Platz 2, ist halt auch ein Platz in der TV-Geldtabelle und so weiter und so fort.
Ja, da würde ich ja, wieder denken, sollte man erstmal die sportliche Leitung austauschen, damit halt die neue sportliche Leitung auch den neuen Trainer aussuchen kann. Und da ja irgendwie auch der Vertrag von Alofs am Ende der Saison ausläuft, sind wir da ja eigentlich in einem günstigen Augenblick und dann würde ich eigentlich bis dahin es doch erstmal vielleicht versuchen, nochmal mit Daniel Thune irgendwie weiterzumachen, sofern man halt irgendwie nicht weiter unten reinrutscht. Bin aber da eigentlich auch komplett bei dir, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man jetzt halt eben, es stehen jetzt eben 2 Heimspiele erstmal an und wenn man da halt ähnlich auftritt, wie man das halt bei den Heimspielen bisher gemacht hat in dieser Saison, dann wird halt auch Daniel Thune selbstverständlich nicht zu halten sein und man braucht wirklich auch sehr viel Fantasie, um sich da überhaupt vorzustellen, dass man in der Lage sein wird, irgendwie zu Hause da auch nur einigermaßen irgendwie vielleicht mal 55% Ballbesitz irgendwie so aussehen zu lassen, als ob man halt irgendwie aktiv an einem Spiel teilnimmt.
Das sind unterschiedliche Entscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen des Vereins. Daniel Thune zu entlassen ist die Entscheidung vom Vorstand. Und den Vorstand Sport auszutauschen, ist die Entscheidung vom Aufsichtsrat. Also deshalb zieht dieses Argument nicht wirklich. Weil natürlich muss Alofs jetzt hingegen denken, was kann ich für die Saison noch, oder zusammen mit Weber entscheiden und eben dann diese Entscheidung treffen, ich tausche den Trainer aus. Und der Vorstand muss dann halt überlegen, der Aufsichtsrat muss dann überlegen, was macht der Vorstand Sport in dieser aktuellen Situation? Wie geht er damit um? Tragen wir das mit? Und um dann im Sommer zu überlegen, was man da anders macht. Das ist, glaube ich, halt, ich glaube, das ist das Problem der Fortuna, dass sie halt auf verschiedenen Ebenen, Strukturen hat, die jetzt am Status quo vielleicht auch festhalten wollen. Und es ist leichter erstmal quasi sich einzureden, dass es Zweitliga-Fußball ist und eben weiter so weiterzumachen. Weil wenn es um eine Analyse dessen geht, was man auf dem Platz sieht, dann ist auch dieses Bochum-Spiel nicht dazu angetan, die Trainerdiskussion zu beenden. Das ist eine reine Ergebnissicht, aber nicht halt, wollen wir unsere sportlichen Endziele in den nächsten so und so vielen Spieltagen noch erreichen, bis Mai nächsten Jahres. Und da also kann man schon...
Noch, ja, ich würde... Moritz, ne. Ja, ich würde da noch einwenden, was letzte Woche ein bisschen noch zu kurz gekommen ist, weil ich es vergessen habe zu sagen, was Tim Oberdorf auch unter der Woche nochmal gesagt hat, am Montag. Der dann gesagt, ja, die Inhalte und so, ich glaube direkt nach dem Spiel, und sagte dann aber jetzt, es kann eigentlich auch nicht mehr sein, dass wir hier nur noch von Inhalten reden. Und was er nicht sagt, in diesem Moment implizit ist, da geht es halt auch ein bisschen um Einstellung. So, und jetzt bist du, weswegen sich die Fortuna so hängen lässt. So, jetzt hast du ein Spiel, wo sich die Fortuna nicht hängen gelassen hat. Und jetzt ist ja die große Frage so, woran liegt das? Ne? Nach diesen Aussagen war ich immer noch so, ja, okay, aber wenn der Trainer es nicht hinbekommt, die Mannschaft eben anzuzünden, dann ist auch irgendwann Zeit. So, auf der anderen Seite weiß man nicht genau, wir kennen diese Charaktere alle nicht, aber da ist jetzt eine Mannschaft zusammengewürfelt aus Leuten, die vielleicht, oder wie wir schon mal besprochen hatten, mit diesem, ihr werdet hier Aufstiegskampf und diesmal greifen wir ganz groß an. So, dann kommen die in der zweiten Liga an und die Sachen funktionieren nicht so richtig. Und dass wir jetzt über Zweitliga-Fußball reden, heißt erstmal, ich glaube, Lou hat es vorhin auch schon mal gesagt, dass man doch gewisse Grundtugenden, also da kannst du auch eigentlich sagen, das war Kreisliga-Fußball so, dass man sich halt wirklich doll anstrengt und wenn man dann noch als Team zusammen funktioniert, dann hat man einfach schon mal was gewonnen. Und wenn man dann gegen Teams spielt, die nicht so gut funktionieren, so, dann hat man schon mal irgendwie einen leichten Vorteil. Und wenn man dann noch ein Standardtor und dann doch einen Konter fährt, dann bist du halt schon wieder bei Fortuna, die halt irgendwo Vierter wird mit diesem Fußball. So, dann.
Aber das darauf kannst du doch nie. Natürlich, das ist halt diese gleiche Diskussion von wegen, es kann und es ist wie möglich, ne, wahrscheinlich und möglich, das wir letzte Mal schon hatten. Und.
Ja, aber es ist ja völlig unmöglich nach diesem letzten Spiel gegen Darmstadt.
Ja.
So, da sitzt du dann und denkst, okay, da so eine Nichtleistung, wo selbst der Capo von den Ultras dann sagt, sowas, Leute, also an die Fortuna gerichtet, an die Spieler gerichtet, sowas können wir nicht auf uns sitzen lassen, also ihr nicht auf euch quasi, sowas. Das ist ja was selbst uns als große Daniel Tune-Fans doch sehr mürbe gemacht hat, wo wir einfach dachten, okay, da geht einfach nichts mehr in die Richtung. Der Tune erreicht seine Mannschaft nicht, die Mannschaft spielt nicht für den Trainer, jeder guckt da, dass er selber am besten wegkommt und so weiter. Und dass wir jetzt so eine Mannschaft auf dem Platz haben, wo diese, naja, ist ja auch nicht alle, aber wo dann zum Beispiel Rasmussen nicht dabei ist, den man ja als den großen Halsbringer, wir zumindest, auch gesehen haben. So kann vielleicht halt auch ein Zeichen daran sein, dass diese Kaderzusammenstellung, und da kommen wir vielleicht auch noch später drauf aus den Interviews, dass diese Kaderzusammenstellung doch auch einfach sehr problematisch ist. So, und deswegen, ja, bin ich einfach nicht so negativ, was dieses, das war Zweitliga-Fußball angeht. Wir wissen nicht genau, was das heißt. Aber,
ja, aber darum, das
ich
ist ja
einen jetzt Unterschied gesehen. Ich habe eine andere Mannschaft gesehen als die Woche davor und die Wochen davor.
Aber das ist, mag ja sein, dass die Einstellung besser war. Aber wenn man sich überlegt, dass man in dieser Saison und auch schon in der letzten Saison einfach kein nichts sieht, was Daniel Tune eigentlich spielerisch machen will, dann ist das meines Erachtens relativ egal, ob die, es ist nicht egal für die Bewertung insgesamt, aber es ist für mich egal, ob die Mannschaft jetzt sich irgendwie nochmal für den Trainer ausgesprochen hat. Übrigens halte ich das ja natürlich auch gerade nach so einem Kaderumbruch, dass die wenigen, die geblieben sind und noch lange mit Daniel Tune zusammengearbeitet haben, dass sie sich für Daniel Tune aussprechen, halte ich jetzt nicht für total überraschend. Aber Es macht es halt schwieriger für die sportlichen Entscheider halt, diese Entscheidung zu treffen, aber die sind nach wie vor immer noch gut bezahlt und müssten aber eigentlich sich doch nochmal überlegen, ob das nicht alles so gut, man natürlich keine Ahnung, wen die da sich in dieser Woche noch angeguckt haben, aber.
Also ich stimme dir vollkommen zu, dass dieses Spiel gegen Bochum für die sportliche Leitung nicht der Persilschein sein kann, um sich jetzt im Ohrensessel bequem zu machen und zurückzulehnen und vom Aufstieg zu träumen. Sondern man muss weiterhin vielleicht im Hintergrund trotzdem überlegen, was ist denn jetzt eigentlich, wenn man, ich mache mal den Teufel an die Wand, am Freitag 0-3 zu Hause gegen Nürnberg verliert. Auch das im Bereich des Möglichen, so, dass nochmal dieser Stecker gezogen wird. Klar, wir haben jetzt gesehen, die Mannschaft kann auch anders und, sag ich mal, zumindest energetisch anders, aber das ist, also wir sind noch lange nicht so weit, dass wir sagen können, das war jetzt der Wendepunkt.
Na, das ist ganz jetzt ja vom Ergebnis her anfangen an dem Punkt, wo wir jetzt sagen können, okay, die Basics funktionieren und das heißt halt, dass man jetzt einfach eine Woche mehr Zeit hat. Ich bin da absolut deiner Meinung, Tim, so wenn da jetzt gegen Nürnberg nochmal ein ähnliches Spiel kommt wie gegen Darmstadt, da muss man selbstverständlich sofort danach reagieren.
Ja, aber warum muss man nicht reagieren, wenn das halt so wieder so ein Spiel wird wie gegen Bochum, nur halt, dass du halt nicht durch viel Glück 1-0 gewinnst? Selbst wenn du 1-0 gewinnst und es ist trotzdem wieder so, kannst du trotzdem drüber nachdenken und musst trotzdem überlegen, ob es nicht Sinn macht, eine Alternative hinzustellen.
Ja, weil das ist wieder, dann finde ich, weil ich finde, sobald du halt in diesen Abstiegskampf reinrutschst, musst du ja immer überlegen, wer sind halt die Trainer, die dich jetzt wirklich spielerisch weiterbringen können. Also du musst ja immer überlegen, wer sind die Leute, die man jetzt halt wirklich bekommen kann auf dem Markt. Und dann denke ich halt, okay, wenn es halt wirklich unten in den Abstiegskampf reingeht, dann habe ich halt lieber Daniel Thun, der die Mannschaft erreicht. Also wenn er sie halt erreicht natürlich, dann gehe ich, glaube ich, immer noch lieber mit Daniel Thun rein, weil wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann hat er genau den richtigen Fußball für den Abstiegskampf. Und ansonsten holen wir halt jemanden, der wahrscheinlich ähnliche Sachen wie Daniel Thun machen wird, wenn du halt unten da reingerätst. So, ne? Und dann ist wahrscheinlich irgendwie das Best-Case-Szenario, jetzt rein auf fußballerischer Ebene gesprochen, bitte nicht falsch verstehen, dass man halt irgendwie jemanden wie Markus Anfang holt oder so. Und damit kommen wir ja auch nicht weiter. Also ich glaube einfach, es mag sein, dass es halt irgendwo Trainer gibt, die uns jetzt wirklich spielerisch weiterbringen können. Aber ich habe absolut null Vertrauen, dass unsere sportliche Leitung in der Lage ist, die zu scouten, die zu erkennen und die auch davon zu überzeugen, hierher zu kommen. Und deswegen glaube ich halt eher, dass es wahrscheinlich Sinn machen würde, sowas halt für die nächste Saison halt zu machen. So, ich stimme natürlich total mit dir überein, dass es dringend Not tut, dass man diese Mannschaft halt spielerisch weiterentwickelt. Und ich habe ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, ich glaube nicht, dass Daniel Thun dazu in der Lage ist. Auf gar keinen Fall. Ich lasse mich da unglaublich gern eines Besseren belehren. Glaube ich halt nicht dran. Aber ich glaube halt eben auch nicht daran, dass man jetzt in der Lage ist, jemanden zu finden, der uns da weiterbringt. Also ich glaube, dass man mal in der Saison irgendwie einen neuen Trainer gesucht hat mit der derzeitigen sportlichen Leitung, da ist man dann ja am Ende auf Thun gekommen. Das war, weil da ja, glaube ich, ein Mitglied aus dem Aufsichtsrat Klaus Allofs mehr oder weniger gezwungen hat, Thun zu nehmen, weil halt der Kandidat, den Klaus Allofs wollte, der dann ja einige Monate später zu Bielefeld gegangen ist und alle Spiele in der zweiten Liga verloren hat, bis er schnell entlassen wurde im August noch, weil das mit dem nicht geklappt hat. Und ich kann mir halt, ich sehe einfach nicht, wer das sein kann. Dann holt man halt, wie gesagt, Markus Anfang oder holt halt irgendwie Robert Klaus oder irgendwie solche Leute und das graust mich einfach. Also ich sehe einfach nicht, wer uns da jetzt halt wirklich weiterbringen kann, außer halt eben damit, dass falls der Trainer wirklich die Kabine verliert, dass man halt eben in einer anderen Ansprache die Mannschaft halt eben wieder aufs normale Level halt irgendwie bringt. Aber das hat jetzt halt zumindest für eine Woche irgendwie Thun geschafft und das ist, glaube ich, irgendwie erstmal alles, was wir halt irgendwie noch erwarten können.
Okay, das finde ich ein überzeugendes Argument. Ja, oder ein, verstehe ich. Glücklich macht es einen natürlich nicht, aber das ist die Situation, in der man sich befindet, ne?
Ich möchte auch noch hinzufügen, dass ja auch der Vertrag von Daniel Thun jetzt noch eine Weile läuft und man vielleicht auch deshalb, wenn man noch nicht konkret jemanden in der Hinterhand hat, wo man komplett überzeugt von ist, möglicherweise auch diese Abfindung sparen möchte, erstmal, solange es geht.
Ja, der Vertrag läuft erst seit ein paar Wochen, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen, dass man sich wahrscheinlich auch da einfach zum einen natürlich diese finanzielle Belastung ersparen möchte und deswegen man sich halt einfach noch ganz, ganz feste wünscht, dass es halt irgendwie noch funktioniert und dass man sich vielleicht eben auch diese Peinlichkeit ersparen will, weil man ja diesen Vertrag auch wirklich verlängert hat mit Thun, als man mitten in dieser spielerischen Krise halt eigentlich schon angekommen war, in der man sich jetzt mehr oder weniger immer noch befindet. Und ja, ich glaube, dieser Vertrag läuft jetzt halt noch keine 3 Monate, ne, und läuft jetzt eben noch fast 3 Jahre. Und das wäre eben schon eine ziemlich krasse finanzielle Belastung. Absolut.
Ich würde halt auch noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur sagen, ich vertraue der sportlichen Leitung nicht unbedingt, da jetzt jemanden auszuwählen, sondern dass eben auch vielleicht auch durch dieses Spiel jetzt gerade nochmal die Analyse ja auch immer schwerer fällt und ich denen leider auch nicht eine gute Analyse zutraue darüber, was gerade schief läuft. So, ne? Also ich meine, Daniel Thun beschwert sich ja im Prinzip über seinen Sportvorstand im Interview nach dem Spiel. Also so habe ich das nur vor oder nach diesem Hannover-Spiel erlebt, wo Tanaka kurz vor knapp verkauft wurde, dass er einfach auch nochmal relativ deutlich wird und sagt so, ja, mir wird dann ein Kader hingestellt und dann soll ich damit sofort aufsteigen. Ich habe das ja mitgetragen, aber es war ja schon Quatsch, weil dieser Kader ist einfach gerade noch nicht mal Top 5. Der kann da hinkommen, aber das dauert, bis der halt zusammen ist. So. Und dann
wird es halt, ich finde, die Analyse wird doch nicht schwieriger. Wo wird denn die Analyse schwieriger durch so ein Spiel gegen Bochum?
Ja, also wenn du, ja, weil du bei so einem Spiel gegen Bochum denkst du dann, also ich denke dann, okay, krass, der Trainer hat noch nicht die Mannschaft verloren quasi. So, diese Mannschaft hat sich da jetzt für den Trainer aufgerissen und so weiter. Wenn das nicht mehr da ist, dann gibt's überhaupt keine Argumente mehr, am Trainer festzuhalten. So, dann gibt's natürlich noch dieses, wir hatten es schon mal von der Identifikation. Daniel Thun ist ja auch wirklich ein sehr präsentes Gesicht der Fortuna und für mich auch immer noch wahrscheinlich der auch sympathischste Trainer im deutschen Profifußball. Weiß ich nicht, gibt bestimmt auch noch andere.
Aber durch Sympathie steigt man nicht auf.
Genau, so. Aber dann, wenn du nicht mal das schaffst, wenn du deine Mannschaft hast, die wirklich die Basics nicht mehr auf die Reihe bringt. Und so ist diese Saison gelaufen, Jan. Ne? Ich spreche jetzt von dieser Saison, das war letzte Saison vielleicht ein bisschen anders. So, dann hast du einfach, dann kannst du sagen, okay, gut, machen wir jetzt einfach so. Was dann aber die Frage ist, wo ist die Verantwortung für den Kader? Also, wie ist der zusammengestellt? Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon seit Jahren immer wieder sehr kritisch gegenüber dem, was Daniel Thun da als Spieler jeweils zu den Kadern zusammengesetzt bekommt und so. Ne? Und jetzt haben wir ja schon gesagt, sehr euphorisch, zu Unrecht, wie sich zumindest bisher herausstellte. Aber ich traue nicht Alofs und Weber zu, dass die da sitzen und sagen, wow, okay, Folgendes müssen wir für die Zukunft lernen. Folgende Sachen sind wirklich so schief gegangen. So, und selbst wenn wir jetzt Thun ersetzen, dann gucken wir aber, dass wir von Anfang an, dass das alles ein gemeinsam Hand und Fuß hat, dass wir einen Systemtrainer holen, der zu den Spielern passt, die wir jetzt alle gekauft haben oder wie auch immer. So.
Aber das macht doch die Analyse
schwer, Jan.
Nee, will ich doch nicht. Wieso wird das nicht schwer? Was hat das Bochum-Spiel denn verändert, dass die Analyse schwer wird? Dass hat Daniel Thun ein Spielsystem nicht implementieren kann, in der Situation, das kann man seit 1,5 Jahren sehen. Das ist ja nichts Neues, was jetzt irgendwie mit diesem neuen Kader zusammengekommen ist, sondern das ist etwas, wo man sagen kann, es kann ja beides wahr sein. Es kann ja sein, dass Daniel Thun es nicht mehr schafft, aus welchen Gründen auch immer. Nicht, weil er vielleicht ein schlechter Trainer ist, sondern weil sich vielleicht Dinge abgenutzt haben, weil irgendwie keine Ahnung was, ja. Und halt Klaus Allofs und Weber haben auch Fehler gemacht. Das Problem ist aber halt, dass bei der Bewertung halt verschiedene Ebenen dieses Vereins dabei sind, die halt zu einem jeweiligen Schluss kommen müssen. Aber die Analyse der Gesamtsituation, finde ich, wird nicht schwerer durch solche Spiele gegen Bochum. Sondern du kannst halt sagen, ja, es ist gut, dass halt dass es diese Spiele gibt, weil sie da verhindern, dass die Fortuna unten reinrutscht. Und es zeigt auch, dass ne, es Charakter gibt in der Mannschaft und dass es irgendwie eine auf einer menschlichen Ebene vielleicht ganz gut ist zwischen Trainer und Mannschaft. Okay, aber der Rest bleibt ja. Da hat sich ja nichts verändert.
Ich finde auch, dass diese Aussagen von Thun und auch Kastenmeier in Bezug auf Zusammenstellung des Kaders und wie gut kann der Kader sein. Das, also letzte Woche hat man sich über die Woche gerettet, indem man sich vor den Trainer gestellt hat als langjährige Begleiter von Daniel Thun und Mannschaftskapitäne und Mannschaftsrat. Und diese Woche probiert man jetzt ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben. Also das reiht sich ja ein in Durchhalteparolen und tatsächlich auf dieser Leistung aufbauend wurde ja angekündigt, jetzt können wir auch mal anfangen, spielerisch was zu entwickeln. Das muss aber jetzt spätestens ja eigentlich schon Ansätze davon müssen eigentlich am Freitag zu sehen sein. Und ich bin da wenig optimistisch, muss ich sagen.
Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir das hören, dass sich dann spielerisch das noch entwickelt und sich das noch findet. So, und das ist die Situation, die wir aus dem letzten Jahr hatten. Und ich fand, in diesem Jahr hat es sich doch deutlich dramatischer noch dargestellt, ja, weil ich nicht eine Mannschaft gesehen habe, die sich füreinander aufreibt und so. Und vielleicht kann man es dabei belassen. Ich fand das Bild klarer vor dem Bochum-Spiel, als es jetzt ist. Und vielleicht Richtig. Ist es ein Strohfeuer und vielleicht ist es der Beginn von was Großem. Who knows? Itten hat sich ja auch sehr positiv geäußert, by the way noch, der natürlich auch ein Hammer-Spiel gemacht hat. Aber ja, also, sagen wir mal so, die Antwort war klarer für mich. Wenn man gegen Bochum das Gesicht gezeigt hätte wie gegen Darmstadt, dann wäre für mich die Antwort eine sofortige Reaktion gewesen. Das hat man nicht gemacht.
Ja.
Vielleicht hat man dem Vorstand damit bis in die Länderspielpause ein bisschen Zeit verschafft, eine Analyse anzufertigen.
Also ich bin jetzt ja mal also okay, was ich jetzt sage, ist glaube ich vollkommen mehrheitsfähig und keiner, der jetzt irgendwie uns zuhört, wird sich überraschen. Ich erwarte mir da nichts. Wenn das Ergebnis gegen Nürnberg halbwegs stimmt, wird nichts passieren. Und dann kann man sagen, das ist vielleicht, wie Ludes auch argumentiert hat, vielleicht für die gesamte Entwicklung der Fortuna besser. Ja, dann hat man halt dieses Jahr verloren und hat sehr viel Geld ausgegeben dafür. Hoffen wir mal, dass das uns nicht noch irgendwo reinbeißt. Aber wie so häufig möchte man gerne Mäuschen spielen? Wie so häufig möchte man gerne wissen, was passiert hinter den Kulissen? Und ich bin mittlerweile so sicher, dass man bei allem sich denken würde, what? Und zwar nicht, ich bin so richtig zynisch, dass ich mir denke, ich will es vielleicht gar nicht wissen, was da passiert, weil ich einfach nur in Tischkanten beißen müsste, wenn ich mir denke, wie viel Kohle da verbrannt wird, wie viel Geld Leute da bekommen, ja, und wie viel Arbeit dafür passiert oder auf welche, wie hochqualitativ diese Arbeit ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Aber das ist, glaube ich, nicht das Problem der Fortuna. Das ist, glaube ich, das Problem im deutschen Fußball im Allgemeinen. Ich habe mittlerweile so das Gefühl, da ist der Grad an Inkompetenz und Unprofessionalität ist halt so groß. Ich glaube, Inkompetenz stimmt nicht mal, sondern es ist unprofessionelle Strukturen, ist so groß und da wird sich so lange durchgewurschtelt, selbst bei den größten deutschen Meistern sieht man das ja. Irgendwie das System hält einen immer so aufrecht, weil irgendwie noch so viel Geld im System ist, dass es halt geht. Aber ich glaube, umso einfacher wäre es einfach mit Professionalität, mit einem guten Plan halt noch mehr rauszuholen aus so einem Verein wie Fortuna Düsseldorf, eben weil halt, glaube ich, die Baseline im deutschen Fußball, was halt Quatsch ist, was gemacht wird, ist halt, glaube ich, sehr, sehr hoch. So. Und da ist Fortuna eben auch Teil davon, von dieser Quatsch-Baseline. Ja. Schwierig, das möchte ich gar nicht.
Ja. Ist doch ja, schön, wenn Fußball auch außerhalb des Stadions die Wut ein bisschen, die man so in sich hat, ja, rausbringen kann. Das war
wunderbar. Wenn ich nicht mein Mikro völlig zerlegen würde dabei, dann würde ich jetzt auch aufspringen, wie der Luders bei einem Fußballspiel mal auch mal macht. Ja, würde auf den Tisch hauen, aber der ist leider ein halben Meter weg und dann müsste ich mich vorbeugen. Das geht jetzt leider nicht. Naja.
Also definitiv kann man auf den nächsten Gegner am Freitag gucken und konstatieren nach den Ergebnissen vom letzten Wochenende, dass da auf der anderen Seite das etwas größere Endspiel am Freitag ansteht, auf der Seite vom 1. FC Nürnberg. Da geht's wahrscheinlich um den Trainer jetzt schon um alles. Und bei Daniel Thun sind wir ja gerade davon überzeugt, dass schon sehr viel passieren muss, damit wir nächste Woche über einen neuen Trainer reden.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube auch, dass beim 1. FC Nürnberg Miroslav Klose jetzt vor einem Endspiel steht. Also es ist ja auch nicht die erste Krise, die er meistern muss. Also da sah es auch letzte Saison, glaube ich, zu einer ähnlichen Zeit schon mal ganz, ganz eng aus. Und es sieht eben auch jetzt sehr, sehr eng aus. Also ich war auch fast ein bisschen überrascht, dass er dieses Spiel gegen die Hertha noch bekommen hat. Oder beziehungsweise, dass er nach dieser 0-3-Pleite gegen die Hertha das Spiel gegen uns jetzt noch vor allen Dingen bekommen hat. Aber da zieht man sich wahrscheinlich auch eben dankbar darauf zurück, dass man halt sagen kann, gut, wenn das schief geht, dann haben wir ja noch die Länderspielpause, um dann, wo man ja wirklich immer sehr, sehr gerne den Trainer austauscht, weil es dann eben diese 2 Wochen Vorbereitungszeit gibt. Krise von Nürnberg hat auf jeden Fall auch wirklich deutliche Zahlen. Also man hat 4 Punkte in 7 Spielen geholt und ist im Pokal auch schon ausgeschieden gegen Illertissen in der ersten Runde. Also das ist schon nicht gerade erbaulich, was man so gesehen hat. Und und da muss man sich natürlich vor allen Dingen auch fragen, an welchen Erwartungen möchte man irgendwie das messen. Also natürlich hat man sich viel, viel mehr versprochen. Man hatte, glaube ich, schon auch das Ziel, so vielleicht so ein bisschen oben mitzuspielen, auf jeden Fall aber irgendwie eben auch die Mannschaft und ganz besonders eben Spieler weiterzuentwickeln. Das sollte, glaube ich, vor allen Dingen im Vordergrund stehen, weil das ist eben auch das gewesen, was Nürnberg die letzten 2-3 Jahre halt eben so stark gemacht hat. Also, dass man sich halt in der Liga etabliert hat und wieder aus dieser Abstiegszone rausgekommen ist in der man halt bis vor 2 Jahren eigentlich immer noch relativ regelmäßig gesteckt hat und dass man halt es dabei geschafft hat, immer wieder auch sehr, sehr teure Einzelspieler zu verkaufen. Und ich finde gerade so am Beispiel vom 1. FC Nürnberg kann man halt eben auch exemplarisch ganz gut sehen, wie halt in dieser kurzen Zeit die zweite Liga halt auch zu so einer richtigen Ausbildungsliga geworden ist. Also wenn ich auf die Zahlen von 2022-23 schaue, hat Nürnberg da 2,5 plus mit Transfererlösen gemacht und für 4,5 Millionen Spieler verkauft. Im Jahr drauf, 2023-24, dann schon 7 Millionen Transfer plus gemacht und für 9 Millionen Spieler verkauft und in der letzten Saison dann 21 Millionen plus gemacht und für 49 Millionen Spieler verkauft. Also da ist natürlich dieser absurde Stefanos Tsimas Transfer mit drin, den man halt irgendwie am selben Tag irgendwie für, ich glaube, 20 Millionen gekauft und dann für 28 Millionen verkauft hat und so. Aber trotzdem, man kann halt diesen Trend erkennen und irgendwie auch sehen, wo der Fokus bei Nürnberg gelegen hat. Und das sollte eigentlich diese Saison, glaube ich, erstmal so weitergehen. Man hat sehr viel, also auch schon wieder einen größeren Umbruch eben gehabt, weil es halt eben viele Spieler gegeben hat, die den Verein verlassen haben. Man hat viele neue dazu geholt, ist da eben auch sehr, sehr viel auf Potenzial gegangen und nicht so viel auf Erfahrung. Und irgendwann schlägt sich das dann halt vielleicht auch einfach durch. Und die Nürnberger sind da wahrscheinlich auch einfach an einem ähnlichen Punkt, wie es die Fortuna eben auch ist. Dass es halt super, super schwer ist und vor allem, wenn es halt immer wieder diesen großen Umbruch und Austausch gibt und die arrivierten Spieler halt eigentlich diejenigen sind, die erst vor 1-2 Jahren halt irgendwie aus der zweiten Mannschaft oder aus der A-Jugend hochgezogen wurden und zwar dann irgendwie schon Leistungsträger sein wollen, dass das eben einfach irgendwann nicht mehr so gut funktioniert. Die Spielidee der Nürnberger ist eigentlich noch die gleiche wie in der letzten Saison. Man setzt das jetzt in dieser Saison meistens mit so einem Tannenbaumsystem um, mit einem 4-3-2-1, hat da schon irgendwie den Fokus auf einem schöneren Fußball, möchte eher den Ball haben. Und wenn man den Ball hat, möchte man sich gerne über Kurzpässe nach vorne arbeiten. Also da ist es schon fast verpönt, dass man wirklich auch mal so einen langen Ball auf den Mittelstürmer rausspielt. Also wenn es mal einen langen Ball gibt, dann wird halt eigentlich eher mal ein Flügelspieler mitgeschickt, wie zum Beispiel ein Ali Soma, den man geholt hat aus der dritten italienischen Liga vor der Saison. Also auch so jemand, der halt wirklich ein Riesentempo mitbringt, aber der halt auch einfach noch in der Liga halt ankommen muss, würde ich sagen. Ja, lange Bälle, habe ich schon gesagt, sollen eigentlich gar nicht vorkommen. Deswegen fand ich das sehr interessant, dass man am Deadline Day noch den Torfürst Adriano Grimaldi verpflichtet hat. Da geht es wahrscheinlich wirklich darum, dass man halt eben noch jemanden haben möchte, den man halt für die letzten 10, 15, 20 Minuten reinwerfen kann und der die dann eigentlich fast gesichert noch irgendwie 2 kontrollierte Kopfbälle aufs Tor bringt. Dafür passt er natürlich wirklich super gut rein, aber ich glaube nicht, dass der dafür geholt worden ist, um halt wirklich auch mal in der Startaufstellung zu stehen. Auch relativ kurz vor Toreschluss hat man irgendwie mit Finn-Ole Becker noch jemanden geholt, den wir vielleicht noch von St. Pauli kennen von ein paar Jahren. Das hat sich dann bei Hoffenheim nicht durchsetzen können, aber ist auf jeden Fall der Schlüsselspieler im defensiven Mittelfeld, der halt irgendwie mit seinem linken Fuß einen schönen öffnenden Ball spielen kann. Den muss man da auf jeden Fall im Auge haben, auch wenn, glaube ich, noch gar nicht klar ist, ob er spielen kann. Immer warnen kann man vor Julian Just warnen, der in diesem Tannenbaumsystem der rechte Zehner ist, mit seinen Distanzschüssen, mit seinen Standards, mit seiner Kreativität und Torgefährlichkeit. Wahrscheinlich der gefährlichste Spieler ganz, ganz allgemein. Und wen ich wirklich noch sehr, sehr interessant finde, ist, wo ich auch empfehlen würde, dass man auf den mal vielleicht so ein bisschen achtet, ist Raphael Lubach. Der ist einer von diesen Spielern, der vor anderthalb Jahren noch in der Jugend der Nürnberger gewesen ist, beziehungsweise in der zweiten Mannschaft, wurde dann in der letzten Saison hochgezogen, hat richtig viel Talent, eigentlich auf der 6 beziehungsweise auf der 8 zu Hause, wurde aber jetzt zuletzt in den letzten Spielen, weil er halt eben sehr, sehr gute Bewegungen auf engem Raum hat, in die Sturmspitze beordert und hat da so eine Art falsche 9 gespielt. Sieht wirklich ganz, ganz spannend aus, aber hat halt eben auch nicht für diese Durchschlagskraft gesorgt, die sich Klose, glaube ich, erhofft hat. Bin ich gespannt, ob man dabei bleibt oder ob man ihn halt wieder zurück ins Mittelfeld zieht, weil man hat halt eben schon auch sehr, sehr viele Offensivkräfte. Man hat viele Stürmer, die durchaus eigentlich auch wissen müssten, wo das Tor steht, beziehungsweise da halt eben viel Potenzial mitbringen, vielleicht eben noch nicht so diese gesicherte Klasse, aber halt eben das Potenzial. Und ich glaube, letztendlich muss man halt eben auch wieder dahin zurückkommen, weil so ein Spieler wie Lubachs ist eigentlich im Mittelfeld wirklich besser aufgehoben. Ja, ich bin wirklich gespannt, ob wir von der Fortuna jetzt eben auch eine Steigerung zu Hause sehen können. Wir haben uns ja, glaube ich, jetzt hier alle mehr oder weniger schon geoutet, dass wir das alle eigentlich nicht kommen sehen und das ja auch ein bisschen mit Recht. Also ich glaube, in dieser Saison wissen wir alle um die Statistik, dass man halt einmal 0-0 gespielt hat und einmal 3-0 und einmal 2-0 verloren hat. Generell hat man, glaube ich, irgendwie im letzten seit dem letzten Jahr gerade mal 6, also jetzt seit Oktober 2024 hat man gerade mal 6 Heimspiele gewonnen, 4 unentschieden, 6 verloren und das ist halt irgendwie echt keine besonders gute Statistik und nichts deutet irgendwie gerade darauf hin, dass man das halt, dass man das jetzt in den nächsten Spielen irgendwie verbessern könnte.
Ja, überdies hat Nürnberg, habe ich nochmal nachgeschaut, das möchte ich noch ergänzen, denn in der Innenverteidigung mit Fabio Gruber, den Spieler der zweiten Liga, trotz, dass man ganz unten in der Tabelle steht, der die meisten Kopfballduelle gewonnen hat, also mit hohen Bällen, da hat man zumindest einen Turm dort hinten, der dann auch aufräumt. Mal schauen, wie man da zu Toren kommen will, weil man ist nicht viel erfolgreicher gewesen als der erste FC Nürnberg bisher in dieser Saison.
Ja, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit und das sind halt Standards von Florent Muslia. Das funktioniert entweder oder nicht. Also die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist, was machen wir, wenn wenn wir halt selber mit dem Ball am Fuß irgendwas kreieren müssen und Nürnberg sich halt erstmal ein bisschen zurückzieht.
Ja, das wäre wirklich schlimm, würde ich sagen, ja. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass man ein bisschen ähnlich wie gegen Bochum versucht zu spielen und dann, da sind wir wieder bei, das ist Zweitliga-Fußball, naja, dass das irgendwie angenehm ist, wenn der Gegner ein bisschen den Ball haben will und man dann durch schnelle Umschaltsituationen dann mal einen von diesen Kontern, die jetzt ja immer im Keim erstickt wurden, doch auch mal wirklich zu Ende fahren kann oder so.
Das ist schon Zweitliga-Fußball, das stimmt schon.
Ja. Das ist Zweitliga-Fußball, ja. Ja, sowas erwarte ich mir.
Ich erwarte das Schlimmste, spielerisch, ja. Aber irgendwie will ich es auch sehen. Also ich kann es am Freitag auch sehen, das Spiel, und ich glaube, es hilft jetzt nichts, ne, den Kopf in Sand zu stecken und sondern wir haben schon über den Flingerbruch gesprochen und Spiele gegen Gladbach 2. Wir müssen alles dafür tun, dass wir gegen Gladbach 1 auch spielen. Nächste Saison. Ja. Ja.
Oder eben nicht gegen Gladbach 1 spielen. Also, ne, ist ja, also so tief unten stecken wir da ja auch immer noch nicht drin. Ne?
Ja, also ja. Lieber eine Relegation gegen Gladbach als gegen Duisburg. So, so können wir uns vielleicht ja,
genau.
Hier verabschieden.
Ja. Nun gut.
Eine unerwartet positive Note. Unerwartet optimistischen Note werden wir dann hier diesen Podcast. Und ja, sind, glaube ich, wirklich alle miteinander sehr gespannt, worüber wir ergebnistechnisch, aber vielleicht auch personell dann halt in der nächsten Folge und in den nächsten Folgen sprechen werden.
So sieht's aus. Macht's gut.
Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Ciao.